Zu Beginn von Jesu öffentlichem Wirken lesen wir in Lukas, dass er in die Synagoge in Nazareth geht, um zu lernen. Und das lese ich direkt mal vor, Lukas 4, ab Vers 17. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinauszusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann sagt er: Heute ist die Schrift vor euren Augen erfüllt worden. Das ist Jesu Mission. Das ist, was er von sich selber sagt: Ich bin gekommen, um das zu tun. Und Jesus zitiert hier Jesaja 61, ein Text, der zu der Zeit gut 500 Jahre alt war. Und es war eine Verheißung des Messias, des gesalbten Gottes. Und in Jesaja 61, da steht noch ein wenig mehr. Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, in Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Ab nächsten Sonntag erwarten wir wieder den Advent, also zu Deutsch die Ankunft von diesem Messias. Ab dem nächsten Sonntag und heute geht ein Jahr zu Ende, wie Andreas schon gesagt hat. Heute ist Totensonntag und das ist im klassischen Kirchenjahr der letzte Sonntag des Jahres. Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag. Und wir sind keine besonders besinnliche Kirche, keine besonders traditionelle Kirche in der Form, wie wir Gottesdienst feiern. Das ist häufig freudig und laut und mir gefällt das sehr gut. Ich finde das richtig schön. Aber wir wollen vielleicht jetzt auch mal diesem klassischen Gedanken vom Totensonntag ein bisschen Raum geben. Das ist zum einen das Gedenken an die Toten, an die Menschen, die gestorben sind. Und zum anderen die Erwartung des jüngsten Tages, des Tages, an dem Jesus wiederkommen wird. Und Andreas hat zur Trauer schon ein bisschen was gesagt. Und ich würde jetzt gerne wirklich einen Moment der Stille haben, wo wir gedenken, wo wir uns an jemanden ehrend, anerkennend, zurückdenken und erinnern. Und uns dabei ausstrecken nach dem Gott allen Trostes, so schreibt Paulus im 2. Korinther 1. Gott allen Trostes, der unser Herz Frieden schenken kann. Jesus kam zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Jesus sagt, das ist er. Das ist, was er tut. Allerdings lässt er etwas weg, als er diesen Text zitiert, und er fügt etwas hinzu. Er sagt nicht, das ist jetzt bei der PowerPoint leider nicht mehr richtig drin, bei mir zu Hause war es noch durchgestrichen. Er sagt nicht, dass er die verbinden wird, die gebrochenes Herzens sind. Er sagt nicht, dass er einen Tag der Rache für unseren Gott ausruft. Und er fügt hinzu, dass Blinde wieder sehen. Und wenn Jesus diesen Text zitiert, und man liest das einmal in Lukas und einmal in Jesaja, kommt zumindest mir der Gedanke, biegt sich Jesus da den biblischen Text so zurecht, wie er ihm gerade passt. Nicht, dass ich ihm das Recht streitig machen würde, dass er das darf, aber tut er das? Und ich denke, er tut es nicht, sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht getraut, in der Predigt diese Frage zu stellen. Und ich glaube, der Schlüssel, um das nachzuvollziehen, ist der Tag der Rache. Rache ist jetzt in unserer Kultur nicht das allerpositivste Gefühl. Also wenn man äußert, sich rächen zu wollen für irgendwie eine Kränkung, die man erlitten hat, werden die meisten das eher als problematisch empfinden. Zu Recht. Aber ist es für dich ein Problem, wenn Gott sagt, dass er sich rächen möchte? Wenn Gott sagt, er wird Rache üben? Mein Gefühl, und einige Studien sagen, dass es hier so ist in Deutschland bei einigen Leuten. Was ist Rache? Ich kenne das Gefühl, mich rächen zu wollen, im Grunde gar nicht. Also mir ist kein Unrecht widerfahren, wo ich wirklich sagen würde, dafür muss ich mich rächen, dafür will ich mich rächen und ich müsste das Gefühl an Gott abgeben, um davon frei zu werden, um diesen Wunsch nicht mehr nach Rache zu haben. Ich glaube, ich habe nichts erlebt, was so schlimm war. Das Einzige, wo ich das Gefühl der Rache so ein bisschen herkenne, sind Filme. Der Tim hat ihn erkannt, dass Joffrey aus Game of Thrones, eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre und so ziemlich die widerlichste fiktive Person, die man sich vorstellen kann. Und ich bin mir relativ sicher, die meisten Menschen, die diese Serie geschaut haben, und wenn ihr die nicht geschaut habt, kennt ihr es vielleicht aus anderen Filmen, wünschen sich, dass der Schmerzen erleidet. Fiktive Geschichten, das ist das Einzige, wo ich diese Emotion der Rache herkenne. Dass Grausamkeit mit Grausamkeit, das Leid mit Leid, das Schmerzen mit Schmerzen vergolten werden. Das ist das menschliche Bedürfnis nach Rache. Du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Gott stellt sehr früh in der Bibel klar, dass wir uns nicht rächen sollen. Früh im Alten Testament. Aber wie ist das mit Gott? Der sagt immerhin, 5. Mose 32, die Rache ist mein und ich werde vergelten. Ist das Blutdurst in unserem liebenden Vater? Also ist das dieses Gefühl, Grausamkeit mit Grausamkeit, Schmerz mit Schmerz vergelten zu wollen? Und ich denke, es ist nicht so, wie wir es kennen. Nicht so als Blutdurst. Denn immer da, wo die Bibel von Rache spricht, da spricht sie auch von Erbarmen. Von Erbarmen über den Unterdrückten, über den Schwachen, den Ausgebeuteten, den um sein Recht Betrogenen. Dass Gott Rache übt, heißt, dass er das Recht wieder aufrichtet. Das Recht eines jeden Menschen als Ebenbild Gottes in Würde zu leben. Und diese Verheißung, dass Gottes Gerechtigkeit und sein Frieden, dass er den aufrichten wird und dabei die Tyrannen vom Thron stoßen wird und aller Gewalt, aller Unterdrückung ein Ende machen wird. Diese Verheißung wird im Alten Testament an einem Tag erwartet. An einem Tag, dem Tag Jahwes, dem Tag des Herrn, dem Tag der Rache. Es gibt ungefähr 30 Stellen im Alten Testament, die von diesem Tag sprechen, an dem Israel gerichtet wird und an dem die ganze Welt gerichtet werden wird. Und in vielen dieser Stellen scheint es fraglich, ob das für irgendjemanden glimpflich ausgehen könnte, ob da irgendjemand verschont werden könnte. Die Erwartung zu der Zeit Jesu war, wenn der Messias kommt, dann kommt auch dieser Tag des Herrn und die tyrannischen Römer werden vom Thron gestoßen. Und es wird ein Tag, der für viele böse enden wird. Aber als Jesus zum letzten Mal gekommen ist, hat er diesen Tag nicht mitgebracht. Er hat den Tag der Rache nicht mitgebracht. Und ich denke mit Absicht. Und er hat ihn nicht einfach überlesen oder willkürlich weggelassen. Dieser Tag steht noch aus. Das ist der Tag, an dem wir den Toten nicht mehr gedenken werden, weil die Toten auferstehen. Jesus wiederkommt, die Welt richtet und neue Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und da wird er Rechenschaft fordern über Ungerechtigkeit, Grausamkeit, Ausbeutung, Sünde. Und er wird Rache nicht nehmen. Weil dieser Tag des jüngsten Gerichts, der noch aussteht, der Tag der Rache, am Kreuz der Rache beraubt wurde. Frieden und Gerechtigkeit wird Gott aufrichten, aber die Rache, die Strafe hat er schon vorab vollzogen am Kreuz an Jesus. Das ist der Kern des Evangeliums. Die Rache, die Gott für mich an mir hätte üben müssen, hat bereits Jesus getroffen. Und als Jesus da beschreibt in Lukas 4, was sein Auftrag ist, lässt er diesen Tag absichtlich weg, weil es für sein Kommen damals keine Rolle spielte. Gut, Tag der Rache, wer erklärt, warum der nicht dabei ist? Warum ergänzt er das mit den Blinden? Steht ja nicht in Jesaja drin. Denkt er dann, ja, ich will das Evangelium verkünden und Freiheit ausrufen und als extra auch noch die Blinden sehend machen? Also es ist eine spontane Erleuchtung, die ihm da kommt. Jesus macht vom Prinzip das Gleiche, was ich gerade tue, nur sehr viel besser. Er legt die Schrift aus. Und es gibt eine pharisäische Auslegungsmethode, die relativ verbreitet war, die Jesus mehrfach benutzt und die auch Paulus benutzt. Und da kann man durch bestimmte Worte Texte, die thematisch in die gleiche Richtung gehen, miteinander verbinden und ineinander weben. Und so bringt Jesus hier über das Wort der Rache Jesaja 35, 4 bis 6 ein. Da steht, er, Gott, kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Okay. Er verbindet die gebrochenen Herzen sind. Das ist doch schön. Das ist doch was fürs Herz. Also wo wir Kummer haben, wo wir Enttäuschungen erlebt haben, wo wir Herzschmerz haben, da ist Gott da und verbindet unser Herz. Er umfasst uns mit seiner Liebe und tröstet uns. Warum lässt Jesus diese Passage aus? Ich glaube, wenn Jesus Deutsch gesprochen hätte, hätte er diese Passage auf jeden Fall mitgenommen. Im Hebräischen klingt das Ganze aber deutlich weniger romantisch. Lev, das hebräische Wort für Herz, ist nicht wie bei uns heute der Sitz von Emotionen, von Gefühlen, sondern der Sitz des Willens und dort, wo Entscheidungen getroffen werden. Der Ort, wo Menschen Entscheidungen treffen. Und Verbinden des Herzens heißt, dass der Bruch, den jeder Mensch in seinem Willen hat und in den Entscheidungen hat, geschlossen wird. Ein gebrochenes Herz im Hebräischen heißt, das Gute für mich zu wollen. Ein gebrochenes Herz heißt, auch das Gute an sich zu wollen, aber es nicht zu tun. Es ist der Bruch durch jeden Menschen, Gott und seinen Nächsten nicht so beständig zu lieben wie sich selbst. Und wenn wir Jesus folgen, das heißt, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dann arbeitet er an diesem Bruch und kittet ihn. Aber ganz schließen wird er ihn nicht bis zu diesem jüngsten Tag. Okay. Jesus biegt sich also diesen Text nicht zurecht, sondern er bezieht das vollmächtig auf sich, was er getan hat, und lässt das als Verheißung für die Zukunft offen, was noch kommen wird. Nice to know, vielleicht. Bringt uns das irgendwie weiter? Also ist das irgendwie relevant? Ich denke offensichtlich schon, sonst hätte ich die ganze Sache nicht erzählt. Abgesehen von dem Inhaltlichen finde ich es wichtig, dass wir, wenn wir Bibel lesen, uns irritieren lassen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man einfach so liest, dann stolpert man über Stellen, die einen irritieren oder ärgern oder die unverständlich sind. Zum Beispiel, dass Jesus einen Tag der Rache bringt. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich an den Stellen tiefer zu graben. Sekundärtexte zu lesen, Parallelstellen zu lesen oder auch Tim, Manuel oder mich zu fragen, weil gerade da können wir Schätze finden. Und ich kann nur für mich sprechen, aber meine Fähigkeit, Gott zu lieben, die wächst damit, ihn besser zu verstehen. Nun gut, jetzt haben wir uns bisher vor allem das angeguckt, was Jesus nicht getan hat und noch tun wird. Aber da Jesus uns ja auffordert, ihm zu folgen, ihm nachzufolgen, das heißt, das zu tun, was Jesus getan hat, wollen wir uns auch nochmal angucken, was er denn getan hat von diesem Text, den er in Nazareth zitiert. Elenden frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Freilassung ausrufen, Blinden, dass sie wieder sehen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn, die Trauernden trösten. Letzte Woche waren wir, Tim, Manuel und ich, auf der theologischen Leitertagung des Mülheimer Verbandes. Das ist unser freikirchlicher Verband. Und das Thema war unser Glaube, Gerechtigkeit Gottes, Weltfrieden und Bewahrung der Schöpfung. Und Manuel und ich lagen nachts im Bett, wir hatten ein Doppelzimmer, und haben über den Text so ein bisschen gesprochen und überlegt, was man da jetzt praktisch umsetzen könnte. Und als gute Vikare wollen wir Gott gehorsam sein und die Bibel ernst nehmen. Deswegen haben wir uns vorgenommen, nächste Woche in die Justizvollzugsanstalt in Duisburg zu fahren, da die Türen aufzumachen, ja des Herrn. Aber vorab vielleicht noch eine Bemerkung, die frohe Botschaft zu bringen, das heißt zu verkünden, dass Jesus uns Gnade gebracht hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist und wir nichts tun müssen, um bei Gott zu sein, in Gottes Gegenwart zu treten und seiner Liebe gewiss zu sein. Das steht nicht zufällig am Anfang, das hat die höchste Priorität. Das ist der Kern des Vorwort und der Schluss von Jesu Sendung. Aber jetzt zum Gnadenjahr des Herrn. Im Alten Testament gab es alle 7 Jahre ein Sabbatjahr. In diesem Jahr wurden die Felder nicht bestellt, damit die Felder sich erholen konnten, Alle Schulden wurden erlassen, Sklaven wurden freigelassen. In der Theorie. In der Praxis hat es kaum funktioniert und das war ein Problem. Alle 50 Jahre gab es das Jubeljahr, das Gnadenjahr. Die Erholung der Natur, der Schuldenerlass, die Freilassung von Sklaven, all das sollte ebenfalls durchgeführt werden. Und zusätzlich sollte alles Land wieder in eine gerechte, in die ursprüngliche Verteilung kommen. Das heißt, wer als Bauer sein Land verloren hat und damit seine Lebensgrundlage verloren hatte, der oder dessen Kinder sollten es zurückerhalten. So wird die Verfestigung von Armut begrenzt und so wird diese immer wieder auseinanderklaffende Schere von Arm und Reich zusammengeführt und so wird Sklaverei unpraktikabel, wenn ich einen Sklaven alle 7 Jahre freilassen muss. Und so wird die Ausbeutung der Natur begrenzt. Dieses Jahr ruft Jesus aus, als er kommt. Er kann es nicht umsetzen oder er setzt es nicht um, aber er setzt sich dafür ein. Wir wollen Jesus folgen und wir wollen tun, was er tut. Rufen wir dieses Jahr aus? Oder wie rufen wir dieses Jahr aus? In der konkreten Form ist es auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaftsordnung des Alten Testaments zugeschnitten. Aber diese Prinzipien, die sind heute wichtiger denn je. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Mehr als 800 Millionen Menschen hungern, 2 Milliarden leiden an Mangelernährung. 42 Menschen besitzen mehr als die ärmsten 3,8 Milliarden Menschen der Welt. 46 Millionen, mehr Menschen als jemals zuvor, leben heute in Sklaverei. Und wir bräuchten 3 Erden, um unseren momentanen Verbrauch der Natur aufrechterhalten zu können. Begrenzung von Armut, die Schere zwischen Arm und Reich, Bekämpfung von Sklaverei, Bewahrung der Schöpfung. Und doch habe ich ein Smartphone, das sich nur Reiche leisten können. Im globalen Vergleich gehören wir alle mindestens zu den 8% der Reichsten. Dass einen unfassbar reichen Konzern noch reicher machen wird, dass für das aller Wahrscheinlichkeit Sklaven in Minen seltene Erden geschürft haben. Das ist ein gebrochenes Herz im biblischen Sinne. Es ist nicht nur unsere Schuld, es ist nicht unsere Schuld, aber wir sind auch nicht schuldlos. Es sind Systeme und es sind Strukturen, denen wir uns schwer oder gar nicht entziehen können. Wir können es nicht einfach abschaffen, aber wir können uns einsetzen. Durch Konsumverzicht, durch Fairtrade, umweltbewusste Fortbewegung, politische Besinnung, dass vielleicht ein Schuldenschnitt in den ärmsten Ländern der Welt nicht Wahnsinn, sondern Gottes Gebot sein könnte. Wir wissen, was wir tun könnten, oder wir könnten wissen, was wir tun könnten. Es ist Totensonntag und Menschen sind dieses Jahr gestorben, damit wir leben können, wie wir leben. Mein gebrochenes Herz will das Gute für mich und mein gebrochenes Herz will auch das Gute an sich, aber es tut halt so wenig. Und diesen Bruch in jedem Menschen wird Jesus erst heilen, wenn er wiederkommt. Was er uns aber schon gebracht hat, ist Gnade. Gnädig hat er am Kreuz Rache genommen für meine Sünde. Und allein aus Gnade kann ich hier stehen und trotz Smartphone in der Hose predigen. Allein durch Gnade können wir trotzdem in Gottes Gegenwart sein. Aber wenn wir mit unserem Leben demonstrieren, dass diese Gnade ohne Folgen bleibt, klassisch gesprochen, dass auf die Erlösung durch Jesus keine Heiligung folgt, dann verspotten wir Gottes Gnade. Wir machen sie nicht ungültig, aber Gottes Gnade ist nicht ein Freibrief, einfach das zu tun, was wir wollen. Es ist Ermutigung zur Umkehr. Wir können die Welt nicht umkrempeln. Die Welt ist gefallen. Und nie hat Gott gesagt, dass wir ohne Schuld bleiben werden. Aber wir können Schritte tun. Wir können einen nächsten Schritt tun. Zum Beispiel einmal fair gehandelten Kaffee kaufen oder das alte Smartphone ein Jahr länger behalten oder einem Kind im globalen Süden Schulbildung zu ermöglichen, durch eine Patenschaft. Und dann vielleicht auch noch einen zweiten und einen dritten Schritt. Damit wir Bäume der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Sich Schuld oder auch die Schlechtigkeit der Welt vor Augen zu führen, das kann die Stimmung ein bisschen drücken. Und an Totensonntag darf das auch mal sein. Aber wir müssen und vielleicht sollten auch nicht in dieser trüben Stimmung bleiben, weil wir wissen, Gott ist gut. Und weil wir ein Reich erwarten, Gottes Reich, in dem all das nicht mehr sein wird, in dem kein Leid mehr sein wird, kein Schmerz, keine Trauer. Ein Vorgeschmack von diesem Reich kann uns Gott immer wieder schenken durch seinen Geist in uns, wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm singen, zu ihm sprechen, seine Gegenwart suchen in der Stille. Gott befreit aus Schuld. Und diese Befreiung von Schuld heißt, dass wir trotz all dem mit frohem Herzen vor Gott stehen können, fröhlich vor Gott stehen können und auch fröhlich versuchen können, etwas zu ändern. Wir sollen nicht versuchen, bedrückt irgendwie die Welt besser zu machen, sondern die Freude Gottes in unserem Herzen ausströmen lassen und damit mutige Schritte gehen, um etwas zu ändern. Diese Gnade hat Jesus uns gebracht. Ich bete zum Abschluss. Danke, Jesus. Danke, dass wir zu dir kommen können, dürfen, mit allem, was uns bedrückt, mit all unserer Sünde. Wir bekennen, dass wir gesündigt haben gegen dich, gegen unseren Nächsten. Wir haben unseren Luxus höher gestellt als deine Gerechtigkeit und allzu oft verdrängt, dass diese Welt und alles, was in dieser Welt ist, dir gehört. Wir haben den Armen deine Botschaft unzureichend verkündet. Wir bringen dir all unsere Schuld und unsere Reue und wir bitten dich um Vergebung. Komm jetzt mit deinem Geist der Freiheit. Komm du mit deinem Geist der Erlösung, der Auferstehung. Gott spricht in Micha 4. Gott vergibt dir deine Sünde und erlässt die Schuld denen, die zu ihm gehören. Denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder und wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Amen.